Wunderschönen Morgen auch von meiner Seite. Freue mich, bei euch zu sein. Freue mich, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und ich freue mich, bin wirklich froh über diese Apostelgeschichte-Reihe, die wir gerade machen. Ich lese auch jeden Tag Apostelgeschichte, wie ihr vermutlich auch. Und ich bin ganz neu fasziniert. Da sind Texte drin, über die stolpert. Und ich habe die Apostelgeschichte schon ein paar Mal gelesen. Und es kommt mir so vor, als würde ich sie zum ersten Mal lesen, weil neue Welten sich mir erschließen. Und ich finde das ganz faszinierend, diese Geschichte von unseren Anfängen. Apostelgeschichte ist ja diese Geschichte der Grenzüberschreitung. Grenzen werden überschritten, Grenzen werden ausgeweitet. Das Evangelium breitet sich aus, schlussendlich bis hierher nach Heidelberg. Und ich liebe die Apostelgeschichte, aber ich finde den Namen etwas irritierend oder ein bisschen gefährlich. Denn die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man das Ganze nur als Geschichte liest. So nach dem Motto, früher, da war das so. Das war die Geschichte. Heute ist ja alles anders. Früher, da sind die großen Dinge passiert. Aber heute ist was anderes. Wir lesen da eine schöne Geschichte, aber mehr auch nicht. Warum wir diese Apostelgeschichte-Reihe machen, da geht es uns nicht darum, dass wir sagen, wir wollen nur unsere Anfänge studieren, sondern wir wollen lernen für heute. Wir wollen lernen, wir wollen uns die Anfänge anschauen, gucken, was ist da passiert, wie kommt es, dass da Tausende von Menschen zum Glauben kommen? Vielleicht haben die was anders gemacht als wir, wie können wir lernen für heute? Und jetzt in dieser Woche, da sind die Kapitel 8 und 9 in der Bibellese dran. Und da sind ganz schön spannende Texte dabei. Und heute wird es um einen Text, um einen Teil aus Kapitel 8 gehen. Apostelgeschichte 8 ab Vers 4. Die nun zerstreut worden waren, die zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und großen sprachen, diese ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Und da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache. Denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und fleh zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in lauter Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Bis dahin. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich konnte mit diesem Text zuerst nichts anfangen. In Kapitel 8 und 9, da sind ein paar, wie ich fand, leichtere Texte drin. Da ist die Bekehrung vom Saulus zum Paulus und mit dem Kämmerer, der da in der Kutsche fährt. Und das sind irgendwie Texte, die hat man schon öfter mal gehört. Da wäre mir es, glaube ich, zuerst leichter gefallen. Aber irgendwie hat mich dieser Text angesprochen, obwohl ich nicht wusste, was er mir zu sagen hat. Und es hat sich im Lauf der Vorbereitung ein bisschen geändert, Gott sei Dank. Und je mehr ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, umso lieber ist er mir geworden. Und ich hoffe, dass euch das heute auch so geht. In diesem Text, da sind eigentlich zwei Geschichten, die ineinander gefügt sind. Da ist zum einen die Geschichte von Philippus, der das Evangelium nach Samaria bringt und später dort Unterstützung von Petrus und Johannes erhält, die dann noch dieser Sache mit dem Heiligen Geist machen. Und dann ist diese andere Geschichte von Simon dem Zauberer, der das Volk in seinen Bann gezogen hat, gläubig wird und nachher die Gabe des oder die Kraft des Heiligen Geistes kaufen möchte. Und diese beiden Geschichten, die sind ineinander verwoben. Und das aus ganz gutem Grund, wie wir es später sehen werden. Jetzt gehen wir mal richtig in diese Geschichte. Das erste Spannende ist der Kontext, in dem das alles stattfindet. Die Apostelgeschichte, die beginnt ja mit diesem, ich nenne es mal das Missionsversprechen von Jesus. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Das ist die Zusage. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samaria und der Rest der Welt. Das ist die Zusage. Und dann heißt es, dann gilt es, auf den Geist, auf die Kraft zu warten. Und dann kommt Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die Jünger und in Jerusalem, da geht es direkt richtig los. Tausende von Menschen kommen dazu, werden gläubig. Da ist richtig Aufbruchsstimmung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Erwartung unter den Leuten, unter den neuen Christen und auch unter den Aposteln war, jetzt geht es los. Gott tut die Türen auf und unser triumphaler Siegeslauf beginnt. Heute nehmen wir Jerusalem ein und morgen den Rest der Welt. Ganz so war es nicht. Es gab da nämlich diesen kleinen Zwischenfall mit Stephanus. Stephanus hat gepredigt. Und hat damit sich nicht unbedingt Freunde gemacht. Stephanus wurde zum Tode verurteilt, wurde hingerichtet und hat mit dafür gesorgt, war mit Auslöser dafür, dass die Christen verfolgt wurden. Und da hat Saulus, der später zum Paulus wurde, eine große Rolle mitgespielt. Und in Kapitel 8, da lesen wir, dass Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung, mit der Hinrichtung von Stephanus. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Gerade noch Jerusalem umgekrempelt, Tausende zum Glauben gekommen sehen und jetzt das. Da ist der Flow erstmal weg. Es gab die ersten Toten, zig Leute sind im Gefängnis gelandet und eigentlich wird man doch denken, sich vorstellen, dass die Sache gerade so mit heiler Haut überlebt haben, dass die den Kopf noch so aus der Schlinge bekommen haben, dass die erstmal die Füße stillhalten, dass die erstmal langsam machen. Aber in Vers 4, da heißt es, die nun zerstreut worden waren durch diese Verfolgung, die zogen umher und predigten das Wort. Die werden verfolgt, aber sie gehen nicht erstmal in Deckung, sondern sie verkündigen die Botschaft Gottes. Die waren so begeistert im wahrsten Sinn des Wortes, die waren so voll vom Heiligen Geist, dass sie in ihrer Zerstreuung, in der Verfolgung, ganz egal wo sie sind, Salz und Licht sind. Und so wie das da klingt, das wirkt nicht so, als wäre das für sie ein Zwang gewesen, als hätte es wahnsinnig viel Anstrengung gekostet. Jetzt muss man hier auch noch Zeuge sein, muss man hier auch noch was weiter erzählen. Nein, nur das waren sie. Ihr Leben wurde durch den Empfang des Heiligen Geistes, wurde das Leben radikal verändert. Sie wurden zu neuen Menschen. Und als Veränderte, als neue Menschen haben sie neues Leben mitgebracht, wo auch immer sie waren. Was ich da interessant finde, sie haben nicht auf die perfekten Umstände gewartet, um Zeuge zu sein, sondern sie waren perfekte Zeugen in widrigen Umständen, weil sie voll Heiligen Geistes waren, ganz egal, wo sie waren. Und ich muss gestehen, ich liebe unsere Gemeinde. Ich liebe euch. Meistens. Und nein, ich liebe unsere Gemeinde. Und ich würde uns noch mehr lieben, wenn das überhaupt ginge. Das ist meine Sehnsucht. Ich würde uns noch mehr lieben. Ich fände es noch toller, wenn sich hier noch mehr Menschen bekehren würden. Das ist das, was manchmal, ich denke, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Ich habe Sehnsucht, dass sich hier mehr Menschen bekehren. Und ich freue mich über das, was jetzt im Alpha-Kurs passiert ist, dass Menschen Ja zu Jesus gesagt haben. Das ist großartig. Aber ich wünsche mir, dass das nicht nur in tollen Kursen wie dem Alpha-Kurs passiert, sondern auch in unseren Beziehungen, zwischendurch sozusagen. Und ich frage mich manchmal, warum passiert das eigentlich nicht mehr? Nicht so viel, wie wir uns das vielleicht wünschen. Vielleicht, weil wir auf die perfekten Umstände warten. Fragezeichen. Ich muss sagen, ich kenne das. Ich will niemand verprellen mit meinem Zeugnis. Und ich habe so die Tendenz, und ich habe das auch schon oft in Gesprächen gehört, ich will lieber warten, bevor ich jetzt irgendwie vorpresche und was sage, dass der andere fragend wird. Am besten lebe ich einfach mein Christsein so vor, dass der andere fragend wird. Und auch wenn ich ihm noch nie was von Gott erzählt habe, wäre es mein Wunsch, dass er mich irgendwann fragt, dass er sagt, Daniel, ich habe keine Ahnung, was bei dir ist, aber ich würde mich heute gern bei dir bekehren. So leben wir manchmal. Wir sagen nichts und warten auf den perfekten Umstand, bis der andere von sich aus kommt und die Sache klar machen will. Und nein, ich bin kein Freund der Holzhammer-Methode. Aber ich muss mich selbstkritisch fragen, ob meine Strategie des nur in Anführungsstriche Vorlebens, ob die erfolgreich ist. Funktioniert das? Lebe ich 20 Jahre vor und es bekehrt sich niemand, dann muss ich mich fragen, ist das die richtige Strategie oder ist das nicht doch eine feige Ausrede, weil ich mich nicht traue, weil ich auf die perfekten Umstände warte und nicht den Mensch sehe, der Jesus braucht. Ich habe letzte Woche die Geschichte von einem Teenie gehört, der zum Glauben gekommen ist, ein 14-jähriger Junge aus Südafrika. Und dieser Junge, dessen Leben hat sich verändert und er hat angefangen, im Haushalt zu helfen. Werden alle Eltern von Teenies bestätigen können, das ist ein Zeichen von der Bekehrung. Und er wurde gefragt, warum hilfst du im Haushalt? Warum passt du auf deine Geschwister auf? Was ist los mit dir? Und dann sagt er, vielleicht bin ich der einzige Jesus, den meine Eltern jemals zu Gesicht bekommen werden. Und ich will es ihnen zeigen und ich will es ihnen sagen. Wir müssen schauen, warten wir auf perfekte Umstände oder sehen wir die Menschen als Menschen, die Jesus brauchen und die es wert sind, dass wir eine Grenze überschreiten. Das zu dem ersten Vers aus unserem Text, zu dem Vers 4. Keine Sorge, die anderen 20 gehen etwas schneller. Einer dieser zerstreuten Menschen ist Philippus. Und es gibt, manchmal ein bisschen verwirrend, es gibt zwei Philippusse. Es gibt den Apostel Philippus und es gibt diesen Diakon Philippus. Matthias hat letzte Woche über die Diakone gepredigt. Und dieser Philippus, der jetzt hier zerstreut wird, zerstreut ist ein komisches Wort, also der hier vertrieben wird quasi, das ist einer dieser Diakone. Und Philippus, den verschlägt es nach Samarien. Und damit wird Jesu Vorhersage, Jesu Prophezeiung oder Jesu Versprechen wird Wirklichkeit. Nämlich sie werden Zeugen sein, auch in Samarien. Und ich finde es interessant, dass Jesus Samarien ausdrücklich erwähnt. Er hätte ja sagen können, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Rom und in der ganzen Welt. Aber Jesus nennt ausdrücklich Samaria. Und der Grund ist, Samarien war Feindesland. In Samarien, da haben die Unreinen gelebt. Kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Das war ein Unreiner. Das waren die, die sich mit anderen Völkern und anderen Göttern eingelassen hatten, zu denen man Abstand halten sollte. Wo jedem Juden eigentlich klar war, jedem Gläubigen, da bekommen mich keine 10 Pferde hin. 10 Pferde nicht, aber eine Verfolgung. Man kann sich schon fragen, war das Gottes Plan? Hat Gott diese Verfolgung initiiert, damit das Evangelium nach Samarien kommt? Ich glaube nicht. Gott liebt sicher keine Verfolgung. Aber Gott hat diese Situation genutzt, um wirklich alle Welt zu erreichen. Und ich glaube, das ist ganz oft in unserem Leben genauso. Nicht alles, was uns passiert, das kommt von Gott. Aber Gott kann alles nutzen, um an uns und auch durch uns zu arbeiten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und jetzt ist Philippus dieser Diakon, es ist nicht der Superapostel, sondern nur in Anführungsstrichen ein Diakon, der ist jetzt in Samaria und er wirkt dort. Und ganz viele Menschen kommen zum Glauben. Wenn man sich jetzt fragt, warum kommen durch seinen Dienst so viele Menschen zum Glauben, ist die Antwort relativ einfach. Bei ihm sieht man, dass Wort und Tat eins waren. Die standen in Einklang. Und diese Kombination aus Wort und Tat, die hat beim Volk Freude ausgelöst. Wenn man jetzt guckt, was waren seine Worte, dann sieht man in Vers 5, er predigte ihnen von Christus. Christus. Er predigte nicht den tollen Menschen. Er hat auch nicht den großartigen Lehrer verkündigt. Nicht den Moralwächter gepredigt, sondern Christus. Den Mensch gewordenen Gott, den Retter. Philippus, der hält sich nicht an irgendwelchen Nebenschauplätzen auf, sondern er predigt den Kern. Das ist das Wort. Was war die Tat? Die Tat war, er treibt böse Geister aus und Gelähmte und Lahme werden heil. Und indem er das tut, die Folge davon ist, dass Freude in der ganzen Stadt herrscht. Jetzt kann man sich ja fragen, wenn man das so liest, was war da eigentlich in dieser Stadt los? Anscheinend gab es ja da ein heftiges Problem mit okkulter Belastung. Daher auch diese eingestreute Geschichte von Simon dem Zauberer. Der hat die Leute in seinem Bann gehalten. Wie auch immer er das gemacht hat. Und es ist ein bisschen undurchsichtig, was hier los war. Denn man weiß nicht so genau, warum freuen sich die Leute, als das aufhört. Denn sie sehen ihn an als die Macht Gottes. Also irgendwie scheint das nicht so negativ rübergekommen zu sein, aber es ist doch große Freude da, als es aufhört. Und wir wissen nicht genau, was da los war. Kommen leider nicht mehr Informationen. Generell war es aber so, dass diese beiden Kategorien, die hier angesprochen werden, die bösen Geister, also das Besessensein und das Lahmsein, dass das immer gesellschaftliche Isolation bedeutet hat. Mit den Leuten hatte man nichts zu tun. Die waren unrein. Was Philippus macht, das ist Grenzüberschreitung pur. Er durchbricht zuerst die Schranke zu den Samaritern, und dann auch noch zu den Ausgestoßenen. Er gibt sich mit ihnen ab und er bringt ihnen Befreiung und Heilung. Interessant ist, das griechische Wort für Wunder, für diese Wunder, die er tut, für die Heilung, es gibt da zwei Worte und hier steht nicht Wunder, sondern hier steht Zeichen. Und das ist ein großer Unterschied. Zeichen, das sind Hinweishandlungen. Zeichen, das sind Wegweiser. Hinweishandlungen, die Staunen auslösen. Alles, was Philippus tut, was er redet, das verweist auf Gott. Sein Reden, er predigt Christus. Sein Handeln sind Zeichen, Hinweishandlungen auf Gott. Und Simon, dieser Zauberer, der sieht das. Aber der ist nicht vom Zeichen begeistert, sondern der ist vom Wunder begeistert. Bei ihm wird das andere Wort verwendet, bei ihm steht Wunder. Und er versteht das und er hat das auch immer so gehandhabt, dass Wunder etwas sind, womit er selbst groß rauskommt. Und dafür wird er dann später von Petrus äußerst scharf zurechtgewiesen. Und was man hier sieht ist, es geht nicht um Wunder. Wunder sind nicht die Dinge, die den Unterschied ausmachen bei einer erfolgreichen Evangelisation. Wunder sind nicht die Dinge, nach denen man in erster Linie streben sollte, sondern Zeichen, Hinweishandlungen. Und in Samaria, da waren diese Hinweishandlungen die Austreibung von bösen Geistern und Heilungen. Und ich habe mich gefragt, was wäre heute ein Zeichen? Worüber würde unsere Stadt voller Freude staunen? Ich habe viele nichtchristliche Freunde und wenn die hören würden, dass bei uns in der Gemeinde jemand geheilt würde, das wird bei denen keine Freude auslösen, sondern das wird bei denen eher Skepsis auslösen. Die würden sagen, das war irgendwie Selbstheilungskräfte, Placebo-Effekt, was auch immer. Ich glaube, es wird Freude auslösen, wenn sie selbst betroffen wären. Aber diese Punkte, die hier angesprochen werden, würden bei meinen Freunden nicht zu Glauben führen. Ich habe mich gefragt, was würde bei den Menschen, die mich kennen, aber Jesus nicht, was würde bei denen dafür sorgen, dass sie ins Staunen kommen? Und es ist ja so, unsere Lebenssituation hat sich seit einer Weile verändert. Ich habe früher, wenn ich Geschichten erzählt habe, wo ich sozusagen mit Menschen über den Glauben ins Gespräch komme, war das eher im Fitnessstudio. Heute ist das eher der Spielplatz, wo ich mich momentan rumtreibe und habe jetzt die Frauen und Mütter auf dem Spielplatz sind meine neuesten Missionsopfer. Und genau, und es ist so, Rabea, die ist Teil der Mops-Gruppe hier in der Gemeinde und das ist was ganz Tolles. Seit wir jetzt unseren kleinen Amos haben, werden wir wöchentlich zweimal mit Essen beliefert. Die kochen für uns und bringen uns Essen vorbei. Und das habe ich auf dem Spielplatz erzählt. Und die Mütter, die waren völlig platt. Und gesagt, was andere Mütter von kleinen Kindern, die kochen für euch und bringen euch Essen. Warum machen die sowas? Das war ein Zeichen für die, was Staunen ausgelöst hat. Was wird bei den Menschen, die mich kennen und Jesus nicht, was wird bei denen Staunen auslösen? Ich glaube, wenn ich die Menschen lieben würde und nicht mehr so sehr mich. Unsere Gesellschaft, die ist doch geprägt davon, dass ich groß rauskomme. Dass sich alles möglichst um mich dreht. Und wenn ich anfangen würde, mich um die anderen zu drehen, ich glaube, das wird Staunen auslösen. Und die Frage ist, was wäre ein Zeichen für deine Freunde? Kommt jetzt die Aufforderung, das zu tun, dieses Zeichen? Nee, noch nicht. Natürlich sollen wir das tun. Aber eine Sache ist wichtig. Philippus, der hat ja diese Zeichen nicht einfach so vollbracht, sondern er wird beschrieben als jemand, der voll Heiligen Geistes ist. Und das ist das zweite Spannende hier in diesem Text. Die Apostel in Jerusalem, die hören, dass das Evangelium eine Grenze überschritten hat. Und die müssen schauen, dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Die müssen diese Grenzüberschreitung nach Samarien, die müssen sie legitimieren. Und Petrus und Johannes, die kommen jetzt von Jerusalem und sehen, die Leute glauben, aber offensichtlich haben sie den Heiligen Geist noch nicht. Erst nach Gebet und Handauflegung, da empfangen sie den. Und das ist ein bisschen eine schwierige Stelle. Wie kann das sein? Die glauben, aber sie haben den Heiligen Geist nicht. An sich gehen wir doch immer davon aus, dass wer glaubt, auch den Heiligen Geist hat, oder? Und wenn wir in einer anderen Stelle, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13 lesen, das sagt Paulus, in ihm, in Christus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, als ihr gläubig geworden seid, da seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Da geht Glauben und Geistempfang eindeutig einher. Jetzt diese Stelle aus der Apostelgeschichte, die wird von zum Beispiel auch von Teilen der Pfingstbewegung genommen, um zu sagen, dass jeder Christ eine zweite Taufe, die sogenannte Geisttaufe, braucht. Man wird gläubig und als zweites Ereignis braucht man den Heiligen Geist. Und wenn man das so liest, kann einen das verunsichern, wenn man sich fragt, okay, habe ich denn den Heiligen Geist? Ich glaube, aber habe ich ihn bekommen? Und ich wurde da auch mal sehr in Frage gestellt, als ich 19 war und mit Jugend mit einer Mission unterwegs war, und ich gefragt wurde, ja, hast du auch dieses zweite Erlebnis gehabt? Ich dachte, nee, ich hatte bloß das eine. Und dann hieß es, ja, war aber nicht genug. Das hat ein Mensch mir da so gesagt. Und dann haben wir da viel drüber gelesen und geforscht. Und ich kam dann dazu, dass ich sagte, nee, ich glaube, ich habe den Heiligen Geist, auch ohne dieses zweite Ereignis. Und das ist ein ganz komplexes Thema. Und Gemeindebünde streiten darüber und es ist zu komplex, um es hier auf die Schnelle aufzulösen. Ich habe da unter anderem auch meine Examensarbeit drüber geschrieben. Was man in der Bibel sieht, wenn ich das kurz zusammenfasse, es gibt generell unterschiedliche Texte, Textsorten. Es gibt normative Texte, ich sag mal Gesetzestexte, Texte, die sagen, so und so soll es sein, so muss es sein, tu das oder lass das. Und dann gibt's deskriptive Texte, beschreibende Texte, Texte, die Situationen schildern, sagen, so und so war das. Und hier haben wir einen Text, der eine Sondersituation beschreibt, weil wir andere Texte haben, die was anderes auch sagen. Wir haben hier diese historische Sondersituation der Grenzüberschreitung, wo eine Grenze überschritten wird und diese Grenzüberschreitung, die macht den apostolischen Segen notwendig. Und diese Stelle hat insofern nichts mit uns heute zu tun, als dass wir alle eine zweite Geisttaufe bräuchten. Das zeigt diese Stelle aus Epheser ganz deutlich. Wer glaubt, hat den Geist. Aber, was interessant ist, die Apostel, die sehen ganz genau, dass die Leute den Heiligen Geist nicht hatten. Und nach dem Empfang von dem Heiligen Geist haben das alle Menschen auch gesehen, dass der Heilige Geist da war. Das hat man offensichtlich von außen gesehen. Und das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte durch. Immer ist der Geistempfang sichtbar. Es hat nicht immer die gleiche Auswirkung. Mal ist es Sprachengebet, mal eine besondere Bevollmächtigung, Zeuge zu sein. Mal geht es um Prophezeiungen. Unterschiedliche Auswirkungen, aber immer Auswirkungen. Und die Frage ist, hat der Geist Auswirkungen in meinem Leben? Hat der Heilige Geist Auswirkungen in meinem Leben? Nicht, dass er mich einfach nur ein bisschen besser macht, so ein bisschen besseren Menschen macht, sondern hat er Auswirkungen bei mir, wie er sie zum Beispiel bei Philippus hatte, dass ich mehr und mehr in der Lage bin, Zeichen zu tun, die auf Jesus verweisen. Keine Wunder, sondern Zeichen. In Galater 5, da werden die Auswirkungen des Heiligen Geistes beschrieben. Da heißt es, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und wenn ich diese Stelle lese, diese Punkte lese, die Früchte des Geistes sind, dann möchte ich dich fragen, mich fragen, ich habe mich das sehr intensiv gefragt diese Woche, hat Gottes Geist diese Auswirkungen bei mir? Wachsen diese Früchte bei mir? Verbreite ich, im Gegensatz zu einem Jahr, vor einem Jahr, verbreite ich mehr Liebe? Bringe ich mehr Freude in das Leben von anderen Menschen? Bin ich ein Friedensstifter, ein Friedensbringer? Bin ich geduldiger geworden? Werde ich freundlicher? Werde ich gütiger? Werde ich treuer? Werde ich bescheidener? Werde ich selbstbeherrschter? Ich glaube, wenn diese Punkte in meinem Leben zunehmen, dann wird das bei den Menschen um mich herum, wird das Freude auslösen. In Samarien, da hat man gesehen, in der ganzen Apostelgeschichte hat man gesehen, ob jemand den Heiligen Geist hatte oder nicht. Und wenn ihr mutig seid, dann fragt ihr mal die Leute in eurem Hauskreis. Dann fragt ihr mal in eurem Hauskreis oder fragt ihr eine Person, der ihr vertraut, sagt, du ganz ehrlich, bin ich im letzten Jahr, bin ich liebevoller geworden? Bin ich geduldiger geworden? Frag die mal. Und wenn die Leute sagen, ja, ich glaube, du bist da echt auf einem guten Weg, dann freut euch und dankt Gott und macht weiter so. Und vielleicht merkst du selber, musst gar nicht fragen, nee, da hat sich eigentlich nicht viel getan. Da ist eigentlich Stillstand. Wenn du da so eine Sehnsucht nach mehr hast, dann bring diese Sehnsucht Gott und sag ihm, Gott, mach mich neu. Heiliger Geist, arbeite an mir, verändere mich, dass ich Jesus ähnlicher werde. Wir werden gleich nachher Abendmahl zusammen feiern. Und ich möchte euch einladen, wenn es so bei euch ist, das Abendmahl zu nehmen und zu Gott zu sagen, ihn zu bitten, dass er neu durch seinen Geist in dich kommt. Dass er so in dich kommt, so wie du Brot und Wein aufnimmst, dass er so in dich kommt und dich durchdringt. Ich fasse zusammen. Der Text gibt uns mindestens drei Dinge mit. Zum einen sollten wir uns neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Paulus, der schreibt mal an die Christen in Ephesus, werdet voll vom Heiligen Geist. Und das schreibt er an Christen. Sie sollen voll werden vom Heiligen Geist. Offensichtlich kann man Christ sein und nicht voll sein. Aber dieses werdet voll, das ist kein einmaliger Akt oder keine zweite Aktion oder wie auch immer, sondern das steht in diesem Kontinuum. Werdet ständig voll täglich. Lasst euch täglich neu erfüllen. Und dann werden sichtbare Früchte daraus erwachsen. Wir sollten uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen und dann zweitens nicht auf die perfekten Umstände warten. Nicht auf die perfekten Umstände warten, um Zeuge zu sein, sondern drittens mit Worten und mit entsprechenden Zeichen Freudebringer sein. Gott segne euch dazu. Amen.